Es gehört ja auch zum Tablecken dazu, dass du denen das direkt ins Gesicht sagen kannst. Das andere war ja ausgerichtet.
Der Papa, der hat mich manchmal mitgenommen und die haben sich die ganze Zeit bloß nicht gegenseitig aufgeschossen.
Es hat natürlich auch immer wieder Fälle gegeben, wo einer nicht lachen kann, dann ist es besonders lustig.
Am bekanntesten ist ja noch der Ding.
Es haben auch Politiker ein unterschiedlich dickes Fell.
Also Menschen, da bleckern sie bloß gegenseitig, wenn sie sich auch schätzen.
Man kann nicht immer vorher schon wissen, wer hinterher beleidigt ist.
Der Bayer, der bleckt gern. Drum hat er die CSU erfunden und das bayerische Kabinett und den Landtag und das Starkbier. Damit es wieder eine Gaudi gibt, wenn einmal im Jahr die Großkopferten da bleckt werden.
Heut, heut. Ganz so einfach ist die Sache nicht. Fang mal lieber noch einmal von vorn an, beim Grundsätzlichen. Den Gipfel des Tableckens, den Nockerberg, besteigen wir später, versprochen.
Bayerische Passionen, das Tablecken. Eine Sendung von Thomas Grasberger.
Also, nochmal von vorn. Der Bayer, der bleckt gerne. Er macht sich lustig über andere, nimmt sie auf den Arm, um sie mehr oder minder sanft fallen zu lassen. Er schießt sie hinauf, um zu schauen, wie sie schauen, wenn sie wieder runterkommen.
Ich da bleck, du da bleckst, er da bleckt, sie da bleckt, ist da bleckst, mir da bleckern, ist da bleckt.
Ich da bleck, du da bleckst, er da bleckt, sie da bleckt, ist da bleckt, mir da bleckern, ist da bleckt, sie da bleckern, ich da bleck.
Der Blecken, bayerisch für verspotten, verhöhnen, sich lustig machen, fotzeln, frotzeln, foppen, tratzen, jemanden hinaufschießen, ihm oder ihr den Spiegel vorhalten, bloßstellen.
Ihr da bleckern, du da bleckst, sie da bleckern, sie da bleckst, ihr da bleckst.
Getrennt wird dieses Wort da blecken übrigens nicht zwischen derb und lecken, obwohl auch das seine Berechtigung hätte. Denn gelegentlich geht's derb zu und manch Verspotteter reagiert mit einem Leck mich. Trotzdem wird das Wort zwischen der und blecken getrennt, blecken wie entblößen. Ob es nun die Zunge ist, die da gezeigt wird, oder ein anderer Körperteil, ist von Fall zu Fall verschieden. Eines aber steht fest. Wer da bleckt, zeigt Zähne ohne zu beißen. Er stellt den anderen bloß und signalisiert ihm damit:
Pass auf, Spezi, wir kennen dich und deine Verfehlungen ganz genau.
Der Bayer, der bleckt also gern. Aber warum eigentlich? Die Antwort ist einfach, weil er's kann, wenn er's kann. Und weil er bayerisch spricht, wenn er spricht und hoffentlich nur dann. Denn die Sprache ist grundlegend für unsere Passion, sagt einer, der zu den großen Tableckern unserer Zeit gehört. Ein Niederbayer, klar, was sonst. Genauer gesagt, ein gebürtiger Passauer. Der Kabarettist und Autor Bruno Jonas sieht eine wesentliche Voraussetzung fürs Tablecken darin,
dass es im bayerischen Wesen einen starken Impuls gibt, zu spielen, etwas darzustellen. Und die bayerische Sprache gibt da einfach viel her. Man kann gut im Bayerischen emotional etwas vortragen und man sagt es mit einem Lächeln. So quasi die Botschaft im Subtext wäre, gelb ist meine Bes, aber gesagt werden muss schon. Diese Doppelbotschaft, diese Ambivalenz, die schafft da immer auch während des Sprechaktes einen versöhnlichen Klang.
Das Spiel ist auf den ersten Blick denkbar einfach. Im Prinzip wie Billard. Einer muss den Anstoß machen. Er oder sie schießt den oder die anderen direkt an. Schon geht's dahin. Ein Schuss folgt auf den anderen, ein Spruch auf den nächsten. Kreuz und quer, bis es heißt Treffer, versenkt.
Gespielt wird gern auch indirekt, über Bande. Alles andere wäre ja unelegant und das liegt in Bayern bekanntlich nicht. Obwohl auch das Dante-Anschießen, also das überraschende, direkte Draufhauen, kann durchaus seinen Reiz haben, wenn's gerade mal passt. Hauptsache, es fängt überhaupt mal irgendeiner an mit dem Tablecken, damit die versammelte Gemeinde auf Betriebstemperatur kommt und ein bisserl Gaudi entsteht. Tablecken ist nämlich eine Form der Unterhaltung und der Kommunikation. Der Passauer Metzgersbub Bruno Jonas hat sich schon recht früh erlernt.
Am Wochenmarkt oder ich bin ja mit dem Vater am Schlachthof gewesen, wenn der Sauer gekauft hat und oder ja, am Viehauftrieb hat das geheißen, so mit den Viecherhandlern und so, da ist schnell einmal recht lustig hergegangen. Und da ist schnell einmal Blätter hergerät worden und jeder hat gewusst, ah, das ist nicht ganz so ernst gemeint. Ja. Das gibt es aber auch, beim Thoma fällt mir ein, in der ersten Klasse zum Beispiel, wenn der Landtagsabgeordnete einsteigt und was ist sie so nehmen, sagt man da, was ist so richtig beleidigen, ah, du Millibandscher, du und so. Und dann verarschen sie sich und nehmen sie sich nicht ganz ernst. Es sind lauter Beleidigungen, aber es ist ein Spiel.
Ja, bist du? Du blatterter Missgabe-Baron! Du geschnägelter Engländer!
Du Haderlung, du Orangshaderaler!
Du Bansi, du Luftgesalter!
Ich werde hier rein, ist ein Platz, komm!
Da einer?
Ja, jetzt wir, sind wir Zimpfte!
Was tat ich nie bei den Großkopferten?
Bin ich auch da!
Ja, du gehörst schon dazu!
Der Blecken-Deluxe. In Ludwig Thomas Einakter, erster Klasse, ist es fast schon eine zärtliche Annäherung von zwei alten Spitzbuben. Die Norddeutschen im Zugabteil reiben sich verwundert die Augen, wenn sich der Landtagsabgeordnete Josef Filser und der Ökonom Silvester Xottmeier gegenseitig naufschirsen. Ein bayerisches Ritual eben.
Das Dableken braucht einen öffentlichen Ort, am besten einen mit Sitzgelegenheiten, denn seit den Tagen der Völkerwanderung betonen alle einschlägigen Publikationen die Sesshaftigkeit der Bayern und ihre renitente Wehrhaftigkeit. Der Bayer, heißt es, ist grob, säuft, spielt Karten und lärmt. Kurzum, das Wirtshaus ist wie für ihn erfunden, als Ort der Begegnung. Da lacht die Mama Bavaria bzw. ihre Darstellerin Luise Kinseher. Die Kabarettistin ist im niederbayerischen Geiselhöring aufgewachsen, wo Wirtshäuser immer schon die besten Bühnen fürs Dableken waren. Und vor allem natürlich der...
Ich würde einmal sagen Stammtisch. Also der Stammtisch, der Papa, der hat mich manchmal mitgenommen und die haben sich die ganze Zeit bloß nicht gegenseitig aufgeschossen. Also da ist nicht, du bist denn so ein wunderbarer Mensch gesagt worden oder sowas. Oder grüß dich, servus, schön, dass du da bist. Sondern das grüß dich hat man schon mal weggelassen. Und da heißt es auch nicht grüß dich, sondern auch schon wieder da. Warst du überhaupt daheim seit gestern? Also immer halt blöde Sprüche.
Der Stammtisch ist die Wiege der bayerischen Dableckkunst, sagt auch der Journalist und Schriftsteller Hannes Burger. Burger ist nicht nur ein erfahrener Wirtschaften-Experte, er hat lange Zeit auch die Salvatorreden beim Politiker der Blecken auf dem Nockerberg geschrieben.
Der Bayer, der bleckt gern, weil er am leichtesten einen Lacherfolg erzielt oder eine Diskussion provoziert, dass man einen, wenn er reinkommt, sich an den Stammtisch sitzt, aufschießt. So hat die dein Alte heute einmal rauslassen. Wieso und warum? Naja, dann geht er schon Diskussion los, dann lachen die anderen. Da wird dann halt ein bisschen gefrotzelt und gestichelt. Da will keiner den anderen beleidigen, aber er will ihn ein bisschen reizen und aus der Reserve locken, damit er einmal was sagt.
Die Kunst des Dableckens hat in Bayern eine lange Tradition. Der früheste Beleg stammt wohl aus dem Mittelalter. Ein anonymer Mönch aus der Regensburger Gegend hat um das Jahr 810 herum folgende Zeile in nicht ganz korrektem Latein aufs Pergament gekritzelt.
Stulti sunt Romani, sapienti sunt Paiuari.
Auf gut Bayerisch, die Römer sind deppert, die Bayern gescheit. Wie es unser Regensburger Mönch genau gemeint hat, eher grimmig oder scherzhaft, das wissen wir nicht. Eines aber ist klar, an Selbstbewusstsein fehlte es ihm nicht. Was eine gute Voraussetzung fürs Dableken ist, meint die Kabarettistin Luise Kinseher.
Naja, also das Dableken hat ja sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun und mit dem Gefühl, dass man halt wer ist. Aus der Haltung heraus kann ich andere Dablecken oder mich über andere lustig machen oder ihnen halt die Meinung ins Gesicht sagen auf eine witzige Art. Das bedeutet sehr viel Selbstbewusstsein und Augenhöhe. Das ist, glaube ich, schon was typisch Bayerisches. Das kommt, glaube ich, einfach aus der langen bäuerlichen Tradition in Bayern, dass der Bauer mit seinem Grundbesitz, der Großbauer, sich in einer gewissen Weise auf Augenhöhe mit der Obrigkeit gesehen hat.
Augenhöhe, ein zentraler Begriff für unsere bayerische Passion. Der Dableckende sollte mit dem Dableckten auf gleicher Höhe stehen. Ein Wirt zum Beispiel, der als örtliche Instanz in der Regel angesehen und ökonomisch potent ist, er darf den Honoratioren am Stammtisch von Zeit zu Zeit die Leviten lesen, Nicht zu grob und trotzdem so, dass es jeder versteht. Oder ein Hochzeitslader, quasi als gewählte Instanz. Mit seinen Gstanzeln hält er dem Brautpaar samt Gästen einen Spiegel vor. Er dableckt sie, spricht mehr oder minder offen aus, was eh alle wissen und bereden. Allerdings mit der klaren Botschaft, danach ist Feierruhe. Das Brautpaar geht jetzt seiner Wege.
Das Dablecken ist also immer auch ein psychohygienischer Vorgang, vor allem in kleinräumigen ländlichen Gesellschaften, wo jeder jeden kennt. Eine ganz spezielle Variante war das Haberfeldtreiben, das im 19. Jahrhundert vor allem im bayerischen Oberland und um Ebersberg und Rosenheim verbreitet war. Bei diesem Rügebrauch ging es meist recht derb zu.
Mit geschwärzten oder vermummten Gesichtern versammeln sich die Haberer in Rufweite der zu schmähenden Person. Lautstark und in Versform klagen sie deren Sünden an. Oft geht es dabei um sittliche Verfehlungen von jungen, unverheirateten Frauen. Nicht selten auch um wirtschaftliche und soziale Missstände, die einem habgierigen Großbauern oder einem korrupten Vertreter der Oberschicht vorgehalten werden. Georg Query schildert in seinem Buch Bauernerotik und Bauernfeme in Oberbayern drastische Beispiele. 1892 etwa, beim Treiben in Egmating bei Ebersberg, haben sich die Haberer den Wirt vorgenommen.
Den ehebrecherischen Mann, weil er bei seiner Tochter das Kindermachen gar so gut kann.
Und der Bräu wurde ebenfalls nicht geschont, dieser Plempelfabrikant, der die Leute bestiehlt.
Ein Gesurf macht er, ein so schlechtes, zum Verrecken. Da musst nur eine halbe trinken, da brauchst kein Apotheker mehr und kein Abführmittel.
Gelegentlich erwischte es sogar den Pfarrer, wenn er etwa bei einer Beerdigung den Verstorbenen zu Unrecht verdammt hatte. Lena Christ erzählt in ihren Erinnerungen einer Überflüssigen, wie etliche hundert Männer mit Sensen, Dreschflegeln, Heugabeln und Äxten johlend und pfeifend durchs Dorf zogen und Trutzlieder auf die Geistlichkeit sangen.
Vor dem Pfarrhof angelangt, schlugen sie dort die Fenster ein, beschmierten die Türen mit Schmutz, hieben die Obstbäume um oder rissen sie aus. Sogar den Heustadel wollten sie in Brand setzen, doch zündete es nicht.
Die Anlässe beim Haberfeldtreiben waren ernst, die Reaktionen grimmig. Mit dem feinen, augenzwinkernden Dablecken im bayerischen Wirtshaus hat diese bösartige Form der Selbstjustiz nichts zu tun. Die hohe Kunst des Dableckens setzt nicht auf brachiale Gewalt, sondern auf hintergründigen Witz.
Zum Dablecken gehören übrigens immer drei. Einer, der austeilt, einer, der einsteckt und eine Öffentlichkeit, die drüber lacht. Und noch etwas sollte nicht fehlen, meint Hannesburger, Sinn für Humor.
Die Kunst des Dableckens besteht unter anderem darin, dass der, den man dableckt, über sich selber mitlachen kann. Dass er nicht eingeschnappt und beleidigt und gekränkt ist, davorläuft, sondern dass der mitlacht und sagt, ja, du hast recht, das waren meine Schwächen. Und dann schießt er mit derselben Art und Weise zurück und sagt, du bist auch kein Heiliger, von dir weiß ich das und das und was hast du letzte Woche gemacht da und so weiter.
Anlässe gibt es reichlich. Es sind die kleinen Missgeschicke des Alltags, die harmlosen Fehler und Peinlichkeiten, die jedem Mal passieren und die einem von den anderen dann gern mal unter die Nase gerieben werden.
Ein Onkel von mir hat einmal, wie er vom Wirtshaus heimgegangen ist ihm schlecht geworden. Und wie er heimgekommen ist, hat er gemerkt, dass er sein Gebiss nicht mehr drin hat. Jetzt hat er wieder am nächsten Tag die ganze Strecke absuchen müssen zum Nachbardorf, wo er im Graben brechen hat müssen und wo das Gebiss wieder ist. Das ist doch klar, dass die anderen, die ihm dabei geholfen haben beim Suchen, dass die das dem noch vier Wochen am Stammtisch hinreiben. Da lacht er natürlich mit.
Lachen hat eine reinigende Wirkung. Allerdings nur, wenn einer nicht gar zu grob aufgeschossen wird. Es bedarf also eines gewissen Fingerspitzengefühls, damit die Grenze nicht überschritten wird, was schnell einmal passiert ist, vor allem, wenn Alkohol im Spiel ist.
Nur im Falle von einem relativ starken Rausch, da bleckt man, um eine Rafferei rauszulocken. Da reizt man einen so lange, bis er herhaut, damit man zurückhauen kann. Das ist die Extremform.
Meist geht solchen Grenzüberschreitungen eine deutliche Warnung voran, sagt Bruno Jonas. Kritisch wird's zum Beispiel, wenn der Satz fällt:
Ja, jetzt hast du es fein beieinander.
Das ist eben, dann fehlt die Distanz. Wenn einer sagt, du hast das jetzt nah beieinander, dann ist es kurz davor, dass man die Jacken auszieht und rausgeht.
In der Regel jedoch bleibt's friedlich, sagt Hannes Burger. Aber?
Es ist erstens eine Gratwanderung und zweitens kann es auch nicht jeder. Es gibt auch am Stammtisch, die freuen sich, wenn andere da bleckt werden, aber die sagen nichts, damit sie nicht selber drauf kommen und nicht den anderen reizen. Und es gibt auch, die haben das gut drauf, die sind dann mehr oder weniger die Wortführer, die das der Blecken anreizen und die sind dann aber auch die Stimmungsmacher.
Hannes Burger gehörte schon als Schüler zu den Stimmungsmachern, wahrscheinlich weil er zaundürr war und damals in Altötting den Spitznamen der Dotz Eding trug. Beim Raufen hielt er sich verständlicherweise gern zurück. Burger verteidigte sich lieber mit lustigen Sprüchen.
Weil ich immer Grischball war. Und da habe ich gemerkt, da komme ich besser durch. Weil sonst kommt ja leicht einer auf die Idee, den kann man leicht hauen, weil der ist nicht so stark.
Und da war noch so ein Grischball, der später ein großer bayerischer Spötter werden sollte. Bruno Jonas. Auch er gehörte als Bub nicht zu den Allerkräftigsten, sagt er.
Wir haben zum Beispiel als Kinder auch noch Kraft. Das wird, darfst du heute nicht mehr. Ich nicht, ich war eher ein Grischball.
Vielleicht der Grund dafür, dass ein bisschen mehr verbal?
Ich glaube schon, dass ich mich dann mehr so auf das Goscherde verlegt habe.
Das Goscherde, das Freche, das der Blecken. Es ist auch eine Selbstverteidigungsstrategie der Schwachen. Gegen die Größeren, die Mächtigeren, die Mehreren und die Schwereren und die Gewappelten und die Gespickten und die Großkopferten und die Stiernackigen und so weiter. Es sind ihrer viele. Immer gewesen. Auch zu Ludwig Thomas Zeiten. Drum hat er sie seinerzeit schon erbleckt. Zum Beispiel im Halleluja-Jodler des Bayerischen Zentrumsmannes.
Wir haben die Mehren, wir haben die Schweren. Alles hat einen Zwirn bei mir regieren. Wir sind wir da. Halleluja.
Der Bayer hat das Tablecken zur Kunstform entwickelt. Deshalb wird's auch Zeit, dass in München endlich das Haus für Humor entsteht. Auf Initiative von Gerhard Polt und anderen bayerischen Kabarettisten, Humoristen, Karikaturisten. Auf der Internetseite des Projekts heißt es:
In München haben das Tablecken und der hintersinnige Humor in all seinen Varianten eine lange, bemerkenswerte Geschichte und machen einen Gutteil der münchnerisch-bayerischen Identität aus.
Die Identität des Bayern.
Ich Tablecke, also bin ich.
Oder wie hat's neulich der Musiker und Kabarettist Stoffel Well im bayerischen Fernsehen gesagt?
Humor ist Notwehr. Notwehr gegen die Sachen, wo man nichts dagegen machen kann. Das ist das Sterben, der Tod, CSU, der FC Bayern, Trump und so weiter. Und wenn man drüber lacht, ist es nicht mehr ganz so schlimm.
Am Nockerberg drum ist bald wieder soweit. Bierpredigt zur Fastenzeit. Da lassen sich die Politiker wieder der Blecker, werden abgemästet und lassen sich schmecken, schütten literweises Bier in einen vollgefressenen Bauch und behaupten, das wäre der christliche Brauch. Dazu lassen sie einen Deppen, einen Hofnarren machen und deren generös über sich selber lachen. Solltet ihr mal vor den Glätzenköpfen stehen, du da darfst dir das Lachen sauber vergehen. Du da darfst dir das Lachen sauber vergehen.
Womit wir also beim Politiker der Blecken auf dem Münchner Nockerberg waren. So jetzt, sag's schon auf, der Spricherl.
Was? Achso, ja, genau. Also, der Bayer, der bleckt gern, drum hat er die CSU erfunden und die Staatsregierung und den Landtag und das Starkbier.
Ja, langt schon wieder. Maustotschmatzer.
Ja, den hat's auf dem Nockerberg auch schon gegeben.
Wissen Sie, wie wir mir einen wieder in Söder in Niederbayern nennen? Da sagen wir mir, du Maustotschmatzer, du. Ich hab dem jetzt ein paar Mal zuhören müssen. Der läuft aus, Mensch. Der braucht einen Hahn, wo man abtragen kann. Also.
Bruno Jonas im Jahr 2004. Bei seiner ersten Fastenpredigt in brauner Mönchskutte in der Rolle des Bruder Barnabas auf dem Nockerberg, dem Gipfel bayerischer Geselligkeit.
Ja, freilich. Geselligkeit. Gsuffer wird. Hat ja schon der Karl Valentin ins Gästebuch vom Nockerberg neigeschrieben.
Blick ich von dieser Gipfelshöhe, dann sehe ich keinen Ammersee, nur den besoffenen Alissee. Wohnhaft Geierstraße 15.
Der Starkbieranstich auf dem Nockerberg. Höhepunkt der Fastenzeit. An die 600 von der Brauerei geladene Gäste, lauter wichtige, meist trachttragende Persönlichkeiten. Sie sind Teil eines großen Spektakels, das vom BR-Radio und seit 1982 auch vom Bayerischen Fernsehen in alle Welt hinausgetragen wird, was alljährlich höchste Einschaltquoten verspricht. Die erste Maß Starkbier wird seit 1965 dem bayerischen Ministerpräsidenten gereicht. Sei gegrüßt, Vater des Vaterlands. Trinke, bester Fürst.
Salve, Pater Patriae, vivas princeps optime.
Ja, ein wahrhaft bayerisches Hochamt, bei dem nicht fehlen darf, wer Rang und Namen hat und wer es da lächeln kann. Denn Lächeln ist oberste Obertanenpflicht, wenn die Stimme des Volkes durch den Mund eines Kabarettisten oder Schauspielers spricht. Immer schön weiter lächeln, auch wenn es schmerzt, weil man gerade sauber erblickt worden ist. Egal ob vom Bruder Barnabas oder von der Mama Bavaria.
Der Horst geht ja auch nicht ganz allein nach Berlin, gell? Du nimmst ja deinen Knecht mit, deinen Sancho Panza. Den Andrea Scheuer nimmt er mit. Der wird jetzt auch Bundesminister, oder was? Der Rotzläffi. Also, ich gib's dir nicht. Der Geschnapperte, die Grippe, der Geschnapperte, der soll jetzt auch Bundesminister werden, oder? Wirklich? Nein. Naja, ich habe gehört, du sollst Verkehrsminister werden. Ne? Da hängt ja die Messlatte nicht hoch.
Da nimmt er der Bleckte doch gern noch einen Schluck vom Heilige Vaterbier und schwabt's obi, die Frotzeleien. Den Obacht, Kamera läuft. Wer jetzt nicht lacht, lacht bald nimmermehr.
Weil bei der Gaudi hört sich der Spaß auf. Oder was anders herum? Egal. Hauptsache lustig. Denn wie heißt es so schön in der München-Werbung?
Das humorvolle Kultevent in der Fastenzeit. Salvator-Anstich auf dem Nockerberg. Am 12. März steigt das der Blecken mit der Fastenpredigt und dem Singspiel vor geladenen Gästen.
Der Söder, ja, der kam mit mir gerade recht. Unser bayerischer Brutus mit seinen fränkischen Knechten. Als Heimatminister hat er ganz ungeniert so viel Heimat wie noch nie in Bayern zubetoniert. Der Heimatverbrecher intrigiert ohne End und wird jetzt auch noch unser Ministerpräsident.
Wenn man sich die wohlgenährten Herrschaften beim institutionalisierten Tablecken auf dem Nockerberg heute so anschaut, kann man sich die Ursprünge des Starkbierausschanks im 17. Jahrhundert gar nicht mehr so recht vorstellen. Strenge Büßer, ja sogar Veganer waren die Paulanermönche vom Kloster Neudeck in der Münchner Au, und zwar das ganze Jahr über. Und weil es in der Fastenzeit noch strenger zuging, brauten sie sich ihr flüssiges Brot, denn Flüssiges bricht das Fasten nicht, heißt es. Jedes Jahr im Frühling gab's also zu Ehren des Ordensgründers Franz von Paola ein besonders starkes Bier, das Sankt-Vater-Bier, aus dem dann das Salvator wurde.
Offenbar war es ein recht beliebtes Getränk. Schon im 18. Jahrhundert gab es immer am 2. April beim Starkbieranstich einen Mordsauftrieb. Ganz München lief zusammen zum Kloster Neudeck. Dort war am Festtag für den Ordensgründer der öffentliche Bierausschank ausdrücklich gestattet. Paulaner Braumeister Valentin Stephan Still, alias Bruder Barnabas, reichte dem bayerischen Kurfürsten feierlich den ersten Krug. Und Karl Theodor, ein Wittelsbacher aus der Pfälzer Linie, der später sogar den ganzjährigen Ausschank erlaubte, der nahm den Krug und trank, allerdings nur widerwillig. Geschmeckt hat's ihm nicht, heißt es. Der Kurfürst habe das Starkbier zurückgehen lassen und von Barnabas einen Wein verlangt. Kein Wunder, dass dieser Karl Theodor bei den Altbayern nicht sonderlich beliebt war. Aber ob sie ihren Regenten deshalb auch schon erbleckt haben?
Wahrscheinlich nur hinter vorgehaltener Hand. Obwohl der Bayer damals schon immer grad raus war, wie der Münchner Aufklärer Lorenz von Westenrieder im Jahr 1782 berichtet.
Er spricht über seine Angelegenheiten ohne Umweg und setzt durch seine Kühnheit den höfischen Fremden in Erstaunen. Denn der Eingeborene heuchelt nicht. Und wo ihm etwas missfällt, da sagt er es gerade heraus. Er beurteilt öffentlich den Vornehmen wie den Niederen. Er sagt es laut und ins Gesicht, sagt es ihm.
Laut Westenrieder ist das sogar eine gleichsam angeborene Gewohnheit des Bayern, also quasi genetisch.
Ach ja, glückliches Volk der Bayern. Keine Ja-Sager und Speichellecker, keine untertänigen Arschkriecher, Überall, wo man hinschaut, lauter aufrechte Leute, die offen ihre Meinung äußern.
Naja, zumindest einmal im Jahr. Da darf man der Obrigkeit reinen Wein einschenken, beziehungsweise Starkbier. Und dann ist es ein bisschen wie im Fasching, die Umkehrung der bestehenden Ordnung. So gesehen ist das der Blecken also immer auch ein Ventil, meint der Münchner Kabarettist Christian Springer. Ein Ventil, das viel mit den Traditionen des katholischen Glaubens zu tun hat.
Und weil die Kirche ja, speziell die Jesuiten, auch immer Spiele gemacht haben. Also die haben ja auch viele Umzüge gemacht von Leichnamsprozession, wo dargestellt worden ist, Jesus auf dem Esel, wie er in Jerusalem einzieht, Adam und Eva und so. So, dass man auch die Leute, die nicht lesen haben können oder nicht Lateinisch kennen haben, dass man denen auch bildlich darstellt, was da los ist. So hat man also das ganz Ernste, den Glauben an den großen Gott, wo man gar nicht hinkommt und der auch straft und wo man als Büßer sich entschuldigen muss, was man bitte alles so gestellt hat, hat man gleichzeitig verknüpft mit einer guten Unterhaltung. Also diese Mischung aus Ernsthaftigkeit und aus Spiel, die spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle und dann einfach auch eine gestrenge Obrigkeit, wo sie einfach nicht das Volk dann mal was erlaubt, sondern was man einfach sehr schlau als Obrigkeit als Ventil dann mal erlaubt hat.
Obrigkeit, das war früher auch der Klerus. Und der wird im 18. Jahrhundert oft scharfzüngig angegangen. So parodiert etwa der bayerische Aufklärer Anton von Bucher die katholische Geistlichkeit. Er erbleckt Jesuiten und Mönche, Ablassbräuche, Barockpredigten und Prozessionen.
Entwurf einer ländlichen Karfreitagsprozession samt einem gar lustigen und geistlichen Vorspiel zur Passionsaktion. München, 1782.
So nennt Anton von Bucher seine derb-heitere Satire auf Karfreitagsprozessionen. Die haben in Bayern eine lange Tradition. Vor allem dort, wo die Jesuiten wirkten, waren Umzüge, theatralische Inszenierungen und geistliche Komödien gang und gäbe. Und da ging's dann auch gern mal kracher zur. Die bayerische Lust an derben Späßen machte selbst vor ehrwürdigem Anlass nicht Halt, schreibt der Literatur- und Buchwissenschaftler Reinhard Wittmann.
Kritische Anspielungen auf missliebige Obrigkeiten mehrten sich, sodass die Prozession teilweise wie eine Mischung aus Faschingsumzug und Haberfeldtreiben anmutete. Die schon im 17. Jahrhundert beginnenden Verbote fruchteten wenig. Die örtlichen Behörden drückten wegen der kräftigen Belebung von Handel und Gewerbe bei solchen Volksbelustigungen oft beide Augen zu.
Kein Wunder also, dass der Salzburger Erzbischof im Jahr 1779 bitterlich klagte.
Die Saufgelage dauern bis in die späte Nacht fort. Die nach Hause taumelnden Trunkenbolde erfüllen Straßen und Felder mit ihrem Jauchzen und Schandgeschreie.
Ein Schelm, wer dabei an unsere Starkbierzeit denkt. Heutzutage geht's natürlich viel zivilisierter zu, auch beim Dablecken.
Herr Stöber, Ihre Wähler in Bayern, die sind ganz anders drauf. Die sagen sie, wir wählen die CSU so lange, bis sie das tut, was wir wollen.
Aber was wollen's denn eigentlich?
In jedem Fall ein Bier und ein bisschen ein Gaudi. Drum lässt die Brauerei auch seit 1858 beim Starkbieranstich Gstanzlsänger und Volksschauspieler auftreten zur Unterhaltung und zur Umsatzsteigerung. Schließlich ist das Unternehmen seit der Säkularisation in privaten Händen. Geschäftstüchtige Brauer haben die Paulanermönche abgelöst und die Starkbierzeit in den März vorverlegt.
Und umgezogen ist man auch. Ein paar hundert Meter weiter hinauf auf Giesings Höhen, ins ehemalige Schlösschen des Bankiers Jakob Nocker. Feucht ging's dort weiterhin zu, fröhlich auch. Denn 1891 hielt der Münchner Humorist Papa Jakob Geis die erste Salvatorrede im Bier- und Zigarrendampf eines äußerst gewählten Herrenpublikums.
Plötzlich erschütterte, ohrenbetäubender Beifallsdonner die qualmerfüllte, in der Ferne durch blaue, undurchsichtige Nebel verschwimmende Salvatorhalle. Bravo, Geis! Bravo, Geis! Tausende von glänzenden, lachenden Augen hängen an seinem Munde. Papa Geis ist der verkörperte Humor und Witz.
So schreibt der Münchner Autor Maximilian Kraus in seinem 1901 erschienenen Roman »Unter den Frauentürmen«. In den 1920er Jahren belustigte dann der populäre Sänger und Volksschauspieler Weißviertel sein Publikum, eher unpolitisch.
Danach kamen die Nazis. Und da war es dann ganz vorbei mit unserer bayerischen Passion. Auf dem Nockerberg gab's zwar noch bis Kriegsbeginn Starkbieranstiche, aber die Obrigkeit der Blecken, das NS-Regime, das ging höchstens noch hinter vorgehaltener Hand.
Erst 1950, nach 11-jähriger Unterbrechung, kann Münchens Oberbürgermeister Thomas Wimmer wieder Gäste in der Brauerei begrüßen. 50 Prominente kommen, darunter Schauspieler wie Beppo Prehm oder Liesel Kallstadt, die 1951 in einem Kurzbericht der Welt im Film zu sehen ist. Mit einem Salvator-Herzerl um den Hals stemmt die Kallstadt eine Maß Starkbier, die seinerzeit 1,80 Mark kostet. 1951 beginnt auch das Große der Blecken. Der Schauspieler und Confrancier Adolf Gondrell lässt sich als Frater Barnabas in den Saal hineintragen. Und das Publikum ist begeistert.
Das feuchtfröhliche München feierte nach altem Brauch den Salvator-Anstich. Bruder Barnabas, der bierselige Bräuhausfrater, zieht feierlich in die Runde der durstigen Kehlen und Seelen ein. Das Zeichen für den Anstich ist gegeben, die ersten 1000 Liter fließen in die irdenen Maßkrüge.
Auf Adolf Gondrell folgten weitere namhafte Festredner und Sänger. 1954 zum Beispiel der Räuderjackel aus dem niederbayerischen Weihmichel bei Landshut. Seine Gstanzl sind legendär, bis heute.
Ja, der Stab kontrolliert und Finanzamt sieht denn über kurz oder lang fressen uns die zwei Raubritter zum. Jetzt wollen sie uns zwar wieder trösten mit der neuen Steine, vormobert, bis sie die auf uns auswirkt, dabei sind wir mir gestorben.
Zwei Jahrzehnte lang der Bleck der Räuderjackel die Politprominenz. Sein Nachfolger als Salvatorredner ist Emil Vierlinger, ein bayerischer Volkssänger, Schauspieler und höchst populärer Hörfunkmoderator vom Bayerischen Rundfunk.
Herzlich willkommen beim Gipfeltreffen 78 auf dem Nockerberg, dem Mount Everest der Starkbierseligkeit. Ein bayerisches Grüß Gott, meine Damen, meine Herren Genossen.
Das Dableken ist damals meist freundlich, aber anspielungsreich und gelegentlich bayerisch hinterfotzig. Die Politprominenz zeigt Humor, lächelt artig und bedankt sich sogar schriftlich für freundliche Gstanzl beim Salvator-Anstich. So zum Beispiel der langjährige bayerische Kultusminister Hans Mayer 1974 in einem Brief an den Räuderjackel.
Auf Räuder und Vierlinger folgen als Salvator-Redner Michel Lang, Klaus Hafenstein und weniger gern erwähnt der einstige BR-Chefredakteur und spätere Rechtsextremist Franz Schönhuber. Danach predigen Ernst Maria Lang und der Schauspieler Walter Sedlmayr.
Das institutionalisierte Dableken nimmt langsam Fahrt auf. Dank Radio und Fernsehen wächst der einst überschaubare Starkbieranstich zum medialen Großereignis heran, mit bissigen Fastenpredigten und einem aufwendig inszenierten Singspiel.
Hau neider in die Tasten auf deinem Piano. Jetzt kommt Klassik Söder. Chaka Chaka.
Der Politiker Markus Söder scheint recht zufrieden zu sein mit Stefan Zinner, seinem Double beim Nockerberg-Singspiel.
Ja, das ist ein toller Schauspieler, da wird er sich selber übertroffen und das Stück steht und fällt ja fast schon ein bisschen mit ihm. Insofern habe ich sehr viel Glück. Ja, für ihn ist es gut und für mich ist es auch gut. Also ich habe eine Win-Win-Situation, wie man das so neubayerisch nennt.
Ich muss euch ganz ehrlich sagen, also früher hätte es das nicht gegeben, da war sowas am Nockerberg ausgekraft worden. Da hätten sich der Seehofer und der Söder gleich bei ihrer Ankunft eine Sehne aufgeschmiert. Der Ludwig Spähnle wäre, so wie wir ihn kennen, nochmal hinterrücks nachgetreten. Und so schnell hätten wir gar nicht schauen können, wäre der Markus Söder da hervorn auf diesem Platz gesessen. Aber wer setzt sich schon gern auf einen Stuhl, an dem er selber so lange gesägt hat?
Wo Salvator fließt, da magst du ruhig wohnen. Salvator ist das beste Mittel gegen Revolutionen.
Spottete schon in den 1920er Jahren der österreichische Schriftsteller Alexander Roda Roda. Nein, Revolutionen gibt's keine, obwohl die Gelegenheit eigentlich günstig wäre. Schließlich sitzt die Kundschaft ja direkt vor einem, sagt Kabarettist Christian Springer. Ein erfahrener der Blecker bei zahlreichen Starkbieranstichen. Nicht nur auf dem Nockerberg, es gibt sie auch bei anderen Münchner Brauereien.
Also der Blecken oder eine Starkbierpredigt hat halt den Vorteil, dass genau um dies geht, vor einem sitzen. Und das macht das Ganze dann sehr attraktiv, weil es sozusagen nicht hintenrum ist, sondern face-to-face, darf man halt sagen. Also wirklich vor die Leute, an die, wo sie gehört.
Face-to-face, aber am besten gut verpackt, meint jedenfalls Bruno Jonas.
Das gehört ja auch zum Tablecken dazu, dass du denen das direkt ins Gesicht sagen kannst. Das andere war ja ausgerichtet. Und du sagst es ihm direkt ins Gesicht rein. Aber du sagst es ihm so, das war zumindest mein Anspruch, dass er es möglicherweise gleich gar nicht merkt, dass er gemeint ist. Ja? Oder du sagst es ihm in einem Bild, in einer Metapher, verdrehst irgendeine Geschichte. Das hat mir Spaß gemacht, so auch mit der Sprache zu spielen.
Das Tablecken als Spiel mit Worten, mit Andeutungen, mit Doppelbödigkeiten.
Es ist halt eine literarische Form, um, ich sag's mal ganz einfach, um sich Luft zu machen. Und die Politiker wissen das, dass es für sie im Grunde genommen eine Aufwertung darstellt, wenn sie dort souverän die Pointe entgegennehmen. Es hat natürlich auch immer wieder Fälle gegeben, wo einer nicht lachen kann, dann ist es besonders lustig. Ja.
Sie müssten halt nur ein bisschen bekannter werden, nicht unsere bayerischen Sozialdemokraten. Am bekanntesten ist ja noch der Ding, der. Na, der immer so beleidigt ist, wenn der Strauß so traurig ist, wenn der Strauß nicht in den Landtag kommt. Der Ding, der. Ein anderes Wort für Verbalsozi, wie heißt der denn da? Einer dieser Charakterköpfe, den man sich so schwer merken kann.
Gemeint war damals im Jahr 1982 der SPD-Landesvorsitzende Helmut Rothemund. Der konnte über Walter Sedlmayers Pointe gar nicht lachen. Rothemund alias Herr Dings beschimpfte den Redner kurzerhand als Arschloch.
Stapist.
Es hat jedes Jahr ein paar Beleidigte gegeben, aber meistens die, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Weil manche habe ich es erst später erfahren.
Der Journalist und Autor Hannes Burger hat von 1982 bis 2003 insgesamt 22 Nockerberg-Reden geschrieben. Viele Jahre für den Schauspieler Walter Sedlmayr, danach für Max Grieser, Erich Hallhuber und Gerd Fischer. Der grantelnde Sedlmayr spielte sich auf der Bühne selbst. Die anderen drei schlüpften in die historische Rolle des Bruder Barnabas, der den Politikern die Leviten las. Wie in späteren Jahren dann auch Bruno Jonas und Michael Lerchenberg. Nur Kabarettist Django Asyl verzichtete bei seinem einmaligen Nockerberg-Auftritt 2007 auf die Kutte.
Egal ob Mönch oder Mama Bavaria, die Spitzen der CSU und die bayerischen Kabinettsmitglieder waren immer da, um sich da blecken zu lassen, erzählt Hannes Burger. Die Schwarzen wüssten halt, was sie dem Volk schuldig sind. Beim politischen Aschermittwoch austeilen, auf dem Nockerberg einstecken können. Aber beleidigte Leberwürst gab's trotzdem immer wieder, sagt Burger. Meistens kamen sie aus der zweiten Reihe. Persönliche Referenten oder Ministerialdirektoren, die stellvertretend für ihren Chef eingeschnappt waren. Aber gelegentlich beschwerten sich Politiker auch direkt beim damaligen Brauereibesitzer Schörkuber.
Er hat gesagt, Herr Schörkuber, man kann nicht immer vorher schon wissen, wer hinterher beleidigt ist. Weil der eine freut sich, dass er draufgekommen ist und der andere hat gemeint, er muss gelobt werden.
Besonders kompliziert, sagt Hannes Burger, sei das Kapitel der Blecken und Frauen. Schon am Stammtisch sei der Mann eher gehemmt, wenn Frauen dabei sind, weil er meint, die seien zu schnell beleidigt. Was ja oft auch stimmt, glaubt Hannes Burger, sogar auf dem Nockerberg.
Ja, Frauen sind empfindlicher, weil sie sich auch schwächer fühlen. Die Schwächeren sind immer empfindlicher, weil sie glauben, sie können sich nicht so wehren. Es gibt natürlich Frauen, die mehr Wegstecker können, weil sie es in der Politik auch schon gewohnt sind. Etliche Frauen in der Politik, waren ja auch bekannt dafür, dass kräftig Killanger können, verbal. Ja, dann müssen sie auch was einstecken. Aber das war schwieriger. Also wobei ich sagen muss, es hat sich noch keine Frau bei mir beschwert, dass es zu hart war. Aber andere Leute waren stellvertretend beleidigt.
Die Zeiten gehemmter Männer und getrennter Stammtische seien ja eigentlich lang vorbei, meint die Kabarettistin Luise Kinseher und lacht. Aber wie empfindlich Frauen manchmal sein können, hat sie als Mama Bavaria selbst erlebt.
Also die ist ja eigentlich nicht, die ist echt tiefenentspannt. Aber generell haben es die Frauen tatsächlich so schwer offensichtlich in der CSU und werden auch so von den männlichen Kollegen da hergenommen, dass sie verletzbarer sind am Nockerberg. Und dann da halt verletzt waren, wegen was, was ich jetzt ehrlich gesagt in meinem Kopf nicht als Schranke gesehen hätte. Fakt ist, dass ich nie verletzen wollte, aber dass mal jemand verletzt ist, das kannst du nicht steuern. Das ist was sehr Persönliches.
Das ist ja auch, was in der CSU wirst ja als Frau nicht belästigt. Also zumindest nicht mit den höchsten politischen Ämtern. Da haben sie ja keine Probleme mit dem Hashtag MeToo, gell? Da heißt es von Haus aus, you're not.
Dass die 2016er Rede der Mama Bavaria als frauenfeindlich und verletzend gewertet wurde? Luise Kinseher sieht das gelassen. Die Sache sei medial hochgeschaukelt worden. Persönlich beleidigt war niemand. Diese Blöße geben sich Politiker heute nicht mehr.
Ich glaube, das tut heutzutage eigentlich keiner mehr. Aber Zeitungen müssen es halt schreiben, weil das ist das, was der Nockerberg liefern muss. Beleidigte Politiker oder am besten nur geschasste Redner.
Der Blecken war lange Zeit eine reine Männerdomäne. Das durfte auch Luise Kinseher erleben, am Anfang ihrer Karriere als Mama Bavaria.
Also ich habe da echt E-Mails gekriegt, das mag ich gar nicht zitieren, weil da unglaublich viele Menschen offensichtlich dagegen waren, dass dieser Bruch kommt von dieser reinen Männergesellschaft. Man darf ja nicht vergessen, dass ja 90% der Gäste auf dem Nockerberg ja auch alles Männer sind. Das ist was sehr Männliches auch ist, das ist der Blecker. Ja? Und eine Frau, die ja nicht auf Augenhöhe ist, das plötzlich auch darf. Ja, wie soll ich sagen, da waren wir offensichtlich, sind einige Leute kulturell noch nicht so weit. Aber ich habe mich dann schon dran gewohnt und das ist ja dann auch veräppt. Aber am Anfang war das schlimm. Also da, ich habe vorher noch nie so eine Frauenfeindlichkeit erlebt.
Dass die Grenzen des Tableckens manchmal anders verlaufen als erwartet, mussten der Fastenprediger Michael Lerchenberg und sein Co-Autor Christian Springer im Jahr 2010 erfahren. Lerchenberg, der renommierte Schauspieler, Regisseur, Autor und Intendant, war damals schon ein erfahrener Nockerberg-Tablecker, der über 2 Jahrzehnte lang beim Singspiel als Edmund Stoiber-Dubel aufgetreten war. 2007 schlüpfte er in die Rolle des Fastenpredigers Bruder Barnabas, der dann 2010 den FDP-Chef Guido Westerwelle scharf attackierte.
Alle Hartz-IV-Empfänger sammelte er in den leeren, verblühten Landschaften zwischen Usedom und dem Riesengebirge. Drumrum ein Stacheldraht, haben wir schon mal gehabt. Und über dem Eingang steht, bewacht von neoliberalen Ichlingen im Gelbhemd in eisernen Lettern, Leistung muss sich wieder lohnen.
Die Empörung bei der anwesenden Politprominenz und in den Medien war groß. Lerchenberg musste als Fastenprediger zurücktreten. Sein Co-Autor, der Münchner Kabarettist Christian Springer, hält die Empörung über den sogenannten KZ-Vergleich allerdings für einen Vorwand. Springer saß damals während der Rede im Publikum.
Es war von Anfang an spürbar, dass die den Lerchenberg da oben in der Rolle des Bruder Barnabas im Saal nicht mögen. Das war von Anfang an spürbar. Und dann hat man natürlich geschaut, was für eine Stelle ist da super. Weil dieser sogenannte KZ-Vergleich, die Rede wird ja vorgelesen. Ja, da sitzen ja Leute vom BR dann da, von der Brauerei und so weiter. Da gab es keine Zensur. Das war ja das Schöne. Man hat über Stellen diskutiert, aber über ganz andere.
Solange ein Prediger eine schöne, zierliche, wohlberedte, eine aufgeputzte, mit Fabeln und sinnreichen Sprüchen unterspickte Predigt macht, da ist jedermann gut Freund. Wie ward der Pater Prediger? Wenn er aber einen scharfen Ernst anfängt, großen Herren die Wahrheit zu sagen, So bringt ihm solches Reden Rädern. So bringen ihm solche Wörter Schwerter. So bringt ihm solches Sagen Klagen. Er verfeint sich allenthalben.
Eine Warnung aus dem 17. Jahrhundert vom bedeutendsten deutschsprachigen Barockprediger Abraham a Santa Clara. Waren Lerchenberg und Springer also nur zu ehrlich beim Dablecken? Die Meinungen gehen da heute noch auseinander.
Für Hannes Burger ist die Sache klar. Dablecken, sagt er, habe nichts mit Gericht halten zu tun. Lerchenberg sei als Bruder Barnabas zum Savonarola geworden, zu einem fanatischen Prediger auf der Kanzel.
Wir haben es aufgezogen, ein bisschen die Leute, und die haben es niedergemacht. Am Nockerberg habe ich Gäste der Brauerei. Die habe nicht ich eingeladen, die hat die Brauerei eingeladen. Ich kann nicht denen ihre Gäste beleidigen oder belehren und scharf kritisieren und ihre Politik auseinanderreißen. Das ist nicht der richtige Platz. Im Kabarett ist anders.
Jeder Dableckte anders. Und vor allem jeder Dableckte reagiert anders, sagt Christian Springer. Edmund Stoiber zum Beispiel sei mehr als 2 Jahrzehnte lang im Mittelpunkt von Singspiel und Predigt gestanden.
Der Stoiber, der hat da nie abgesagt, der hat nie damit gedroht, nicht mehr zu kommen. Und er hat wirklich immer eine auf den Deckel gekriegt. Manchmal harmloser Natur, aber manchmal so richtig ernst. Und trotzdem war er derjenige, der dann in Berlin bei seinen Politikerkollegen angerufen hat und gesagt hat, ihr müsst kommen, das ist eine bayerische Tradition, das ist super. Also es haben auch Politiker ein unterschiedlich dickes Fell.
Vor allem aber wissen die Politiker eines ganz genau.
Nicht erwähnt zu werden, ist schlimmer. Ich habe mich bei manchen Leuten entschuldigt, weil ich es nicht erwähnt habe.
Herr Kloß, das tut mir leid, ich glaube, ich habe Sie vergessen.
Ja, sagt einmal, was dürzen ihr euch dabei denken, wenn euch die Großkupferten ein Freibier einschenken? An den ihr einem Tropf hängt es doch alle dran. Hey, die haben euch am Wickel, ja, die schaffen auch. Aber wisst, irgendwann da bläselt's die und euch auch. Mitsamt eurem Wichtigsein und eurem Blabla, dann merkt's, dass kein Schwarzgeld, kein Orden, kein Benz, dass von dem, was da schwindelt, habt's nix mitnehmen könnt, weil gegen den Tod können alle miteinander nix machen. Da hilft nix, Leid, über den können wir bloß lachen. Da hilft nichts Leid über den Tod, ja, da müssen wir lachen.
Und wie steht's um die Zukunft des Dableckens? Hat es überhaupt eine? Freilich, meint Luise Kinseher, die sich künftig als Mama Bavaria ihre Kinder einzeln vorknöpft, in einer eigenen Sendung im bayerischen Fernsehen. Auch das Dablecken verändert sich ständig, sagt Kinseher, wie alles auf der Welt.
Wir leben halt auch nicht mehr in dieser Zeit, wo die CSU, was weiß ich, 73% hat oder wie damals in Geisselhöring, 95, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Da gibt es auch die nette Geschichte, wo mein Papa dann auch mal zur CSU wollte und dann hat der Ortsvorsitzende gesagt, das tut uns jetzt leid, Sepp, die CSU ist voll.
Die Zeiten haben sich geändert, aber die bayerische Passion bleibt. Egal, wer, wen, warum naufschirst. Weil im Grunde, sagt der Kabarettist Christian Springer, geht's ja bei der ganzen Gaudi sowieso um was ganz anderes.
Letztlich ist der Blecken halt auch in der Tradition von einem Zusammenkommen. Und das ist halt einfach ganz wichtig für eine Gesellschaft, egal ob es ein Dorf ist oder ein Stadtviertel oder dann auch die Großkopferten, man kommt wieder mal zusammen. Diesen Punkt des Zusammenseins, den darf man nicht unterschätzen und auch das ist eine uralte bayerische Tradition.
Ja, die alten bayerischen Traditionen. Aber mal ganz ehrlich, ist die Kunst des Tratzens und Aufwischirsens überhaupt eine rein bayerische Passion? Oder gibt's das woanders auch? Haben wir's vielleicht sogar von den Zugrosten gelernt? Ich meine, immerhin hat der Karl Valentin einen Migrationshintergrund. Und was für einen. Der Vater ein Hesse aus Darmstadt, die Mutter eine Sächsin aus Zittau. Ja bitte, wo sind wir denn?
Psst, in Bayern natürlich. Aber das muss noch nichts heißen. Auch die Luise Kinseher hat Wurzeln außerhalb des Freistaats. Ihre Mutter stammt aus Krumau im südlichen Böhmen.
Und der Bruno Jonas, der schon als Bub gern blöd dahergeredet und dableckt hat, der erzählt schmunzelnd, wo es bei ihm herkommt.
Das kommt vom Vater bei mir. Der Vater war eher ein großer Ironiker. Also der hat
als Ostpreuße übrigens, heimatvertriebener Ostpreuße und Protestant, was also für mich in der Familie ein wichtiger Fluchtort war, weil der den Katholizismus manchmal auch lächerlich gemacht hat. Er war ein kleiner Entertainer. Auch im Lohn, wenn der am Samstag verkauft hat, das war Showtime. Der hatte halt viele Dinge nicht ernst genommen. Mein Vater war so ein Spötter im Alltag.
Der Preuße kann's also auch, dass der Blecken, wenn er's kann. Wie der gebürtige Brandenburger Klaus Hafenstein, der konnte es auf seine ganz besondere Art. Obwohl er anfangs zögerte, als man ihm das hohe Amt des Nockerberg-Redners antrug.
Hab ich gesagt, ich bin der Preis. Ich kann doch die Großkopferten nicht erblecken. Als Preuße, das ist doch Wahnsinn. Das ist Blasphemie, ist das. Und daraufhin habe ich mir einen Typ ausgesucht. Und das erste war der Professor Wladimir Ioanowitsch Birovsky von der Lomonossow-Universität in Moskwa, weil er über Bier spricht. Und im Jahr darauf habe ich auf die gleiche Art den braven Soldaten Schweig gemacht.
Melde gehorsamst, ich bin der Schweig Josef.
Also doch eher eine internationale Kunstform, dieses Tablecken. Allerdings mit einer ausgeprägten Hochburg in Bayern. Das haben wir amtlich von quasi höchster Stelle.
Was? Vom lieben Gott?
Nein, noch weiter oben.
Wir in Bayern sind ja, und ich habe bewusst gesagt mir, weil das bayerischer Dialekt ist, gewohnt, andere zu tablecken, zu frotzeln, aufzuziehen, zu tratzen. Die bayerische Mundart hat dafür eine Reihe deftiger Ausdrücke. Gerade wir Altbayern treiben das mit großer Fröhlichkeit und echter Hingabe. Da muss man sich natürlich auch gefallen lassen, dass man selber tableckt wird.
Ja, sogar ein Franz Josef Strauß musste das. Manchmal. Aber wie steht's eigentlich um die Kunst des Einsteckens bei denen, die sonst vor allem kräftig austeilen? Wie Bruno Jonas zum Beispiel.
Also wenn es meine Kinder machen, geht es sehr gut. Und wann bin ich da bleck? Na ja, es passiert im Alltag immer wieder. Es gibt schon auch einen Punkt, wo du nicht mehr lachen kannst. Das gibt's. Da wird's eng. Ja, ja, es gibt manchmal so Kritiken, habe ich schon auch gelesen, wo ich gedacht habe, das war jetzt sehr persönlich, warum macht er das? Und dann schalte ich ganz schnell in Niederbayern-Modus um und dann bin ich kurz davor, dass ich sage, du Backelfotzen ist schnell aufgerissen. Also dann, der Niederbayer ist ja an dem Punkt dann auch, wo er sagt, jetzt glaube ich, müssen wir die Kommunikationsebene wechseln, jetzt steigen wir mal ins Nonverbale ein, ziehen die Jacken aus und gehen wir raus. Ja, aber das macht man dann nicht. Aber es gibt schon Momente, wo man sagt, hey, das glaube ich mir immer nicht. Das passt auch zum bayerischen Wesen, finde ich. Glaube ich, muss ich mir nicht schmieren. Das finde ich immer ganz schön.
Sau blöd, wenn der Kritiker dann 2,10 Meter groß ist.
Ja, dann überlegst du es wieder.
Bayerische Passionen. Das der Blecken. Sie hörten eine Sendung von Thomas Grasberger, der auch Regie führte. Es sprachen Gut Geiersberger, Burkhard Dabinus und der Autor. Ton und Technik Ursula Kirstein, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.
Stadtbist. Stadtbist. Stadtbist.